herzlich willkommen zur 157. Folge von Trash Talk Patriots. Heute nehmen wir uns die Preview für Woche 16 bei den Broncos vor. Mit mir am Start zum einen der Nichols. Grüß dich.
Ich grüße euch. Hallo.
Dann haben wir natürlich auch heute wieder einen Gast am Start und das wäre der Jules. Der ist heute als Vertreter der Broncos Europe im Dachbereich für uns da. Jules, danke erstmal, dass du da bist. Stell dich doch mal ganz kurz vor. Wie kommst du zu den Broncos und sag auch gerne mal was zu diesem Broncos Europe Dachverband.
Ja, herzlichen Dank. Hallo, freut mich sehr, dass ich da sein darf. Jules, mein Name. Ich bin Broncos-Fan seit dem AFC Championship Game der Saison 2013. Broncos Patriots, das war damals mein allererstes Football-Spiel, mein allererstes NFL-Spiel, das ich gesehen habe. Hab mich vor dem Spiel entschieden, ich bin für die Broncos. Ging dann auch in dem Spiel noch gut aus. Im Super Bowl gab es dann von Seahawks richtig einen aufs Fressbrett, aber seitdem bin ich auch bei den Broncos geblieben. Ja, Broncos Europe Dach, wir sind in dem Sinn der deutschsprachige Ableger von Broncos Europe. Das ist eine Fangruppierung, kein richtiger Fanclub, kein Verein, sondern einfach nur eine lose Verbindung mit dem Ziel, eben zwischen Broncos-Fans zu connecten. Wir sind eben der deutschsprachige Ableger. Uns gibt es seit 2020 und wir machen vor allen Dingen eben Podcasts, auch Spielvorbereitungen, Spielnachbesprechungen im Livestream-Format in meisten Fällen. Diskussion dann eben auf Twitter, Discord-Server, was man heutzutage alles für Möglichkeiten eben hat.
Wo findet man euch dann am besten?
Der einfachste Weg ist wirklich über Twitter, da sind wir so ziemlich am aktivsten. Ansonsten seit dieser Saison versuchen wir auch Instagram zu bespielen, Discord-Server. Das sind die einfachsten Wege, ist wie gesagt Twitter bzw. X, wie es heutzutage manche nennen wollen.
Genau. Okay, dann danke erstmal dafür, Jules. Bevor wir in die Preview aber gehen, haben der Nichols und ich noch eine Handvoll Neuigkeiten, die wir loswerden wollen. Die erste wäre, und das haben wir ja im Recap schon angerissen, da wussten wir nun noch nicht genau, wie es aussieht. Cole Strange ist tatsächlich auf IR. Der ist ja ausgefallen im vergangenen Spiel, musste auch weggekarrt werden. Der wird jetzt diese Saison nicht mehr für uns auflaufen. Nichols, was denkst du, ein herber Verlust für die letzten Spiele oder... ist der Zug ja sowieso abgefahren und es kann uns ein Stück weit egal sein. Wir sind froh, wenn der nächste Saison wieder fit ist. Oder was denkst du?
Ganz genau. Also das Card ist eh schon abgefahren. Ne?
Oh Mann.
Es ist eigentlich gleichgültig jetzt, ob er die letzten drei Spiele spielt oder nicht. Es ist ein bisschen schade für den Jungen selbst, weil er halt auch sehr oft in der Kritik stand, was auch sein Draftpick geschuldet ist. Dafür kann er aber nichts. Ganz im Gegenteil. Das ist... oder war eine Sache der Patriots. Schade, dass er sich nicht nochmal drei Spiele beweisen kann. Aber es ist egal eigentlich, weil für uns geht es um nichts mehr im positiven Sinne, sondern nur noch im negativen Sinne, so blöd es klingt. Und von daher ist es leider so, aber jetzt auch kein Beinbruch, um es in der Sprache zu beenden.
Eine weitere Personalie in der O-Line ist Connor McDermott. Der ist ja auch teilweise oder phasenweise raus wegen einer Kopfverletzung. Der ist jetzt tatsächlich im Concussion-Protokoll. Da wissen wir Stand heute noch nicht, ob der für das Spiel am Sonntag oder Sonntagnacht wieder fit sein wird. Dementsprechend müssen wir mal schauen, wie wir uns in der O-Line aufstellen. Auf Guard ja dann höchstwahrscheinlich mit zwei Rookies, mit Murphy und City So, die dann beide gleichzeitig auflaufen werden. Aber schauen wir mal, wie das Ganze aussieht. Aber können wir ja auch in der Preview mal reinhören, ob das überhaupt ein Problem wird oder ob die Broncos mit ihren Rushern sowieso nicht durchkommen werden, egal wer da in unserer O-Line steht. Aber das sehen wir später. Noch eine weitere Personalie, da sprachen wir auch schon kurz am Montag drüber. Das war JC Jackson, der ja aus psychischen Gründen zwar im Kader war und dann aber doch nicht mit dem Team im Stadion saß. Und da ist es jetzt auch so, dass er auf die NFI, also die Not Football Illness Liste, gekommen ist und wird damit wohl dieses Jahr auch nicht mehr im Trikot der Patriots zu sehen sein. Nichols, was hältst du von dieser JC Jackson-Geschichte?
Ganz dubios irgendwie, also ganz Twitter oder X hat sich ja gefragt, wo ist eigentlich JC Jackson beim Spiel gegen die Chiefs. Also keine Ahnung, stecke ich nicht mit drin, kann ich schlecht beurteilen. Mein Bauchgefühl sagt mir aber, ich glaube, dass wir JC Jackson letzte Woche gegen die Steelers das letzte Mal in einem Patriots-Trikot gesehen haben. War eine nette Ergänzung, nachdem Christian Gonzalez ausgefallen ist. Hat es auch ganz solide gemacht, sage ich mal. Aber ich glaube nicht, dass wir nächstes Jahr dann einen großen Vertrag mitnehmen in die Saison. Und dass wir JC Jackson dann wahrscheinlich vor der Saison, also in der Offseason, cutten werden, glaube ich. Oder wie, was denkst du davon?
Ja, schwierig zu beurteilen. Ich glaube, uns bleibt heute nur gute Besserung zu wünschen, zu hoffen, dass egal was definitiv, genau dabei ihm los ist, der da wieder gut und gesund rauskommt. Aber ja, wie du schon sagst, ob und inwiefern wir den nochmal im Patriots-Trikot überhaupt sehen, das sei mal dahingestellt. Aber da möchte ich mich heute dann auch nicht festlegen. Er hat ja auch, wenn er gespielt hat, bei uns jetzt die letzten paar Spiele nicht so gut ausgesehen auf Cornerback. Da haben wir definitiv bessere. Ja, müssen wir mal schauen, wie es da mit ihm weitergeht. Bei uns hat sich noch ein bisschen was getan. Wir haben mal wieder einen neuen Quarterback, Nathan Rourke. Den haben wir vom Waiver geclaimed. Der war undrafted 2020, hat auch 2020 nirgendwo gespielt, hat dann 21 und 22 in der CFL gespielt, 2023 dann zu den Jaguars gekommen, also jetzt diese Saison, hat dort aber keinen Snap in der Regular Season gesehen, wurde entsprechend dann wieder entlassen und wir haben ihn vom Waiver geholt, ist jetzt auch direkt als Quarterback Nummer 3 hinter Seppi und Mac Jones bei uns im Kader und dann schauen wir mal, wie es da mit dem nächsten Quarterback auf der Reise aussieht. Nichols, denkst du, wir können irgendwas von ihm erwarten? Werden wir den diese Saison noch sehen oder ist das nur den nächsten, den wir reinholen, um mal zu evaluieren, ob wir da vielleicht noch einen kleinen Diamanten gefunden haben?
Also ich finde das ja sagenhaft. Also wir verlieren Will Greer am selben Tag an die Chargers, der da aufs Depth-Chart geht. Die Chargers selbst resignen dann Max Duggan, der eigentlich der nächste Starter hätte sein sollen, weil Easton Stick schlecht ist. Malik Cunningham geht zu den Ravens und kämpft da um den Super Bowl wahrscheinlich. Wurde aber vorher auch schon zweimal gecuttet bei uns. Bailey Seppi wird vor der Saison gecuttet, kommt zurück, ist mittlerweile Starter. Mac Jones, der die absolute Nummer 1 war, wurde enteiert und vor die Hunde geworfen. Also was bei uns im Quarterback-Karussell abgeht, ist sagenhaft und das im negativen Sinne. Zu Rourke selbst. Ich kannte ihn bis vor 2 Tagen gar nicht. Ich kenne Mickey Rourke, das war's. Mehr kenne ich nicht. Der wird Emergency Quarterback sein, das war's. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendwie noch einen Snap sieht vor Mac Jones. Also wenn Bailey Seppi was passiert, dann wird Mac Jones spielen. Da bin ich mir sicher. Aber ein Nathan Rourke, das kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen.
Gut, da sind wir uns auf jeden Fall einig. Letzte Personalie, ein Running Back, Keyshawn Vaughn. Der wird dem einen oder anderen bestimmt was sagen. Den haben wir vom Buccaneers Practice Squad in unseren Practice Squad gesigned. Der war ein Drittrunden-Pick der Buccaneers 2020, hat aber in den ganzen Jahren im Endeffekt nur 2 Spiele gestartet. Ich denke, den hat man damals auch ein Stück weit geholt, mit der Hoffnung, dass der so ein James White für Tom Brady bei den Buccaneers wird. Das war dann nicht der Fall. Jetzt ist er bei uns. Bin ich gespannt, ob und inwiefern wir den vielleicht sehen werden. Wir hatten ja jetzt auch vergangenen Sonntag Kevin Harris mal mit ein paar Snaps gesehen. Hat er dann prompt auch einen Touchdown gemacht. Ist ja auch erst im zweiten Jahr bei uns jetzt, glaube ich, ne? Oder haben wir den sogar dieses Jahr erst geholt, Kevin Harris? Nichols, bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher.
Der kam letztes Jahr im selben Draft mit Pierre Strong.
Ja, genau, stimmt. Letztes Jahr. Ja. Jo, Keyshawn Vaughn, bin gespannt. Nichols, denkst du, den sehen wir noch oder jetzt auch erstmal einer für vielleicht mitten in die nächste Saison zu nehmen?
Ja, ich glaube, wir sehen ihn auf jeden Fall eher als Rook, also falls wir ihn sehen. Ein kleiner Spieler, kleiner Running Back, der auch Returner kann. Bin ich ganz emotionslos, sage ich mal. Ist okay, dass er bei uns ist. Vielleicht kann er auch, wie gesagt, ein paar Snaps spielen. Ist für mich auch ein Zeichen, dass Montrezl Stevens wahrscheinlich nicht mehr zurückkommt in der Saison. Wenn dann vielleicht noch mal im letzten Spiel gegen die Jets, weil das halt ein Derby ist, sage ich mal, ein Divisional-Duell. Aber ja, lassen wir den Jungen einfach mal machen, lassen wir ihn trainieren und gucken, was dabei rauskommt.
Gut, das wäre es jetzt auch endlich mit der News-Section. Jules, kommen wir jetzt gerne zu dir. Sorry, dass die News-Section heute mal ein bisschen länger gedauert hat als sonst. Normalerweise lassen wir unseren Gast nicht so lange warten. Aber was können wir dafür, dass die Patriots so viele Moves machen? Ja. Die erste Frage, Jules, die ich an dich habe, betreffend den Broncos. Und das ist der wohl bekannteste Spieler, den ihr momentan im Roster habt. Und das ist euer Quarterback Russell Wilson. Den habt ihr ja vorletzte Offseason zu euch geholt. Also der ist jetzt in seinem zweiten Jahr bei den Broncos, wenn ich mich nicht irre. Ihr habt ja damals Haus und Hof verkauft, um ihn zu holen. Ich glaube, ihr habt ihn zusammen mit einem Viertrunden-Pick bekommen und habt mehrere Spiele abgegeben. Das müssten Noah Fant, Drew Lock, der am Wochenende für die Seahawks gespielt hat, gewesen sein. Und dieser Defensive End Harris, glaube ich.
Shelby Harris, genau.
Genau, und dann habt ihr dafür den letztjährigen und diesjährigen Erst- und Zweitrunden-Pick bekommen, abgegeben, und den 2022 Fünftrunden-Pick. Also vier richtig gute Picks und noch so ein halb guter Pick und dafür ja noch einen Viertrunden-Pick zurückbekommen. Sehr, sehr viel Asche, was Picks angeht, und gleichzeitig habt ihr ja auch, bevor ihr überhaupt einen Snap gesehen habt in der Regular Season, habt ihr ihm schon einen neuen Monstervertrag gegeben. Deswegen an dich die Frage, ein guter Deal für Denver nach knapp zwei Saisons? Würdest du sagen, das machen wir auf jeden Fall nochmal, und was erwartest du noch von ihm? Gern mal deine Meinung zu Russell Wilson.
Ja, zuerst mal noch zu dem, was ihr gerade eben in eurem Newsblog angesprochen habt, mit der Personalie Jesse Jackson. Ich denke, es gebührt überall immer der Respekt, wenn es um mentale Probleme geht. Habt ihr wunderbar moderiert und kann mich da euren Worten nur anschließen. Zu Russell Wilson, ja, es wurde sehr viel bezahlt. Zu dem Zeitpunkt fand ich es relativ angemessen, weil man muss bedenken, wenn wir uns mal zwei Jahre zurückversetzen, die Broncos lagen da mit einem Roster, von dem er auch schon vor der Saison davor gesagt hatte, die sind eigentlich nur ein Quarterback von einem Playoff-Run, vielleicht sogar mehr entfernt. Und wenn du die Chance hast, dann einen Quarterback mit dem Renommee und auch der Leistung, die er gezeigt hatte, eines Russell Wilsons zu bekommen, dann musst du das auch machen. Unser GM George Payton hatte auch den klaren Auftrag gehabt, er muss die Quarterback-Position verbessern. Wisst ihr ja, seht ihr jetzt ja gut genug, wie das ist, wenn man dort keinen vernünftigen mehr spielen hat, was das alles fürs Team bedeutet. Von daher war es zu dem damaligen Zeitpunkt die richtige Entscheidung, auf den Quarterback zu gehen, wenn du ihn bekommst. Und ich bin der festen Überzeugung weiterhin, dass wenn du zu dem damaligen Zeitpunkt einen Quarterback von dem Level eines Russell Wilson bekommen kannst, dann bist du dazu verpflichtet, wenn du Quarterback needy bist, das auch zu machen. Das zu der Einordnung zu dem damaligen Zeitpunkt. Die letzte Saison war eine absolute Katastrophe. Wir hatten dazu einen Rookie-Headcoach bekommen mit Nathaniel Hackett, der jetzt Offensive Coordinator bei den Jets ist. Und wie gut er darin ist, eine Offense zu führen, seht ihr ja auch in eurer Division. Das soll jetzt kein Blaming sein, aber es lag sicherlich nicht nur an Russell Wilson, dass es so scheiße lief letzte Saison. Es lag auch an ihm. Er hat jetzt auch in der Offseason gut Kilos verloren, ist agiler geworden. Das kommt mit dazu und wurde da entsprechend auch ein bisschen von Sean Payton eingenordet. Die Saison, er sieht besser aus. Er ist in einigen Statistiken, was jetzt Completion Percentage, Quarterback Rating, Touchdown Interception Ratio angeht, ist er in einem guten Kreis mit dabei. Passing Yards hat er nicht viele. Und das ist dann auch die Sache, was auch das Thema dann für die Offseason sein wird. Wie sehr hat Sean Payton auch die Lust, mit Russell Wilson zu arbeiten? Und wenn er mit ihm arbeitet, wie sehr hat er auch dann die Lust, mehr zu den, ich sage jetzt mal, vermeintlichen Stärken von Russell Wilson einzugehen? Oder wie sehr möchte er Russell Wilson und auch andere Spieler in sein Konzept, in sein Korsett der Offense reinzwingen? Für mich persönlich wirkt es noch mehr so, dass er eben Wilson in sein Korsett reinzwängen möchte und ihn nicht komplett zu seinen Stärken hilft, die zu maximieren. Weshalb es auch jetzt schon wieder die Diskussion gibt, ob man sich nicht von Russell Wilson in der Offseason jetzt trennen soll. Denn ihr habt es angesprochen, er hat einen dicken Vertrag bekommen. Den Vertrag fand ich zu dem damaligen Zeitpunkt, als er gegeben worden ist, furchtbar. Ich konnte nicht verstehen, wie man eben, was du gerade schon angesprochen hattest, Marcel, in der Anmoderation, warum du ihm direkt einen neuen Vertrag gibst, wenn er noch 2 Jahre Vertrag hat und sich nicht zumindest mal ein Jahr anschaut, um dann noch einen Vertrag rauszahlen. Dann hätte es eventuell teurer werden können, hätte er performt, wie man es erwartet hatte zu dem damaligen Zeitpunkt. So wie er jetzt performt hätte, wäre es deutlich günstiger gewesen. Aber ich fand diese Entscheidung auch sehr töricht. Man muss dazu sagen, von dem, was man im Nachhinein gehört hat, war das die Entscheidung der neuen Ownership-Gruppe. Die Broncos hatten ja auch vor 2 Jahren, beziehungsweise in der vorletzten Offseason 2022, eine neue Ownership-Gruppe bekommen, die dann eben auch ein Zeichen setzen wollten, hier, wir vertrauen dem neuen Quarterback, die in dem Verpflichtungsprozess, in dem Trade-Prozess für Russell Wilson auch noch gar nicht involviert waren, das muss man auch dazu sagen. Russell Wilson war schon da, bevor dann die neue Ownership reinkam, aber es war deren Entscheidung, dann den neuen Vertrag zu geben. Der Vertrag bietet jetzt eben an, der fängt jetzt auch erst ab der kommenden Saison an zu triggern, weshalb jetzt eben auch die Entscheidung ist, cuttet man ihn jetzt oder versucht man ihn jetzt loszuwerden mit einer Post-June-Designation, kommt man da auch halbwegs glimpflich raus. Ansonsten ist ab dem 5. Tag im Liga-Jahr 2024 auch das Gehalt für 2025 garantiert, weshalb man dann 2 Jahre praktisch an ihn gebunden wäre. Das wird ein großes Thema in der Offseason sein. Wie gesagt, ich bin auch nicht allzu abgeneigt davon zu sagen, wenn Sean Payton Russ nicht vollends vertraut, dann pick einen Quarterback früh, pick einen Quarterback hoch, wenn dir einer gefällt, wenn es geht, wenn du hochtraden kannst. Und lass Russ zur Not dann noch die 2 Jahre da und lass den jungen Quarterback dahinter entwickeln. Ich weiß, das ist ein Modell, das ist heutzutage in der NFL nicht mehr angesehen, ist nicht mehr en vogue, ist nicht mehr zeitgemäß. Aber die Saison hat Wilson jetzt auch nicht zu viele Argumente geliefert, dass man es unbedingt trennen muss, auch wenn man dann eben den Cap-Hit bedenkt, den man mitschleppt. Also den negativen Cap-Hit, den man mitschleppt, wenn man ihn entlassen sollte.
Okay, aber dann mal Hand aufs Herz, wenn du, Jules, heute entscheiden müsstest, mit Russell Wilson weitermachen oder sich von ihm trennen. Was ist deine Meinung?
Dafür müsste ich wirklich in den Kopf von Sean Payton gucken. Mein Bauchgefühl sagt eher, dass er sich trennen wird, dass Sean Payton in neuen Quarterback sich selbst picken will und ihn aufbauen will. Wobei man auch sagen muss, dass Sean Payton keinen nachweislichen Track Record hat, dass er einen Quarterback von früh auf aufbauen kann. Ich persönlich hätte nichts dagegen, mit Russ noch in die nächsten 2 Jahre zu gehen.
Okay, das ist doch...
Zur Not ist er der highest paid oder overpaid Backup und vielleicht wird nochmal ein Team Quarterback needy in der nächsten Saison und tradet dann noch einen Drittrunden-Pick oder so für ihn, dass man zumindest den Vertrag von Bijan bekommt, wenn es dann wirklich nicht ausgeht. Aber letztendlich muss Sean Payton hopp oder top sagen. Das ist so zumindest mein Eindruck.
Ja, das ist doch mal eine Aussage. Du hast jetzt ein paar Mal schon Sean Payton genannt, das ist ja euer Head Coach seit dieser Saison jetzt erst. Genau. Ihr seid ja 1-5 in die Saison gestartet, die Stimmen wurden schon laut, oh Sean Payton, war das der richtige Move der Broncos, hat das bei ihm auch nur mit wie hieß sein Quarterback bei den Saints?
Drew Brees,
hat das nur mit Drew Brees funktioniert, etc. pp. Und dann auf einmal, zack, 5 Siege in Folge und die Namen sind jetzt auch nicht klein. Packers, Chiefs, Bills, Vikings, Browns. Und auf einmal ist das Narrativ ein ganz anderes. Sean Payton nach den Startschwierigkeiten dann doch der Heilsbringer in Denver?
Ich würde daran setzen, dass die Großdiskussion sich eher um Vance Joseph, den Defensive Coordinator, gedreht haben. Sean Payton war das größere Thema noch in der Offseason. Ihr habt das bestimmt auch mitbekommen. Sein Interview, in dem er ein bisschen geslandert hatte über die Broncos aus dem letzten Jahr, wo er sagte, das war der schlechteste Coaching-Job oder es war einer der schlechtesten Coaching-Jobs, die er jemals in der NFL gesehen hat. Er hat dort eben gegen ehemalige Coaches, aber auch noch aktuelle Personen in der Organisation geschossen, was sicherlich nicht gut ankam. Und ich sage mal so, Sean Payton war wahrlich nicht mein Favorit. Die Broncos werden auch nicht sein Favorit gewesen sein und er war auch nicht der Favorit der Broncos. Letztendlich ist es eben so gekommen. Man hat sich auf einen Vertrag geeinigt. Man hat auch noch Draftpicks abgegeben für Sean Payton, weshalb man jetzt auch im letzten Jahr keinen First-Round-Pick mehr hatte, den man eigentlich gehabt hätte für Bradley Chubb, den man zu den Dolphins getradet hatte an der Trade-Deadline. Ja. Sean Payton beherrscht das Blame-Game sehr gut. Zumindest ist es mein Eindruck, dass er relativ gerne die Schuld von sich weist und nicht früh genug, sage ich jetzt mal, bei sich ansetzt, so zumindest mein Eindruck, wenn es um Verantwortung geht. Dass er ein offensives Mastermind ist oder so gilt, steht außer Frage. Aber was man auch sagen muss, unser Team bekommt es regelmäßig nicht hin, im dritten Viertel irgendwas hinzukriegen. Also die Adjustments dann im Spiel sind verheerend. Und ich persönlich bin jetzt mit seiner In-Game-Coaching-Leistung auch nicht so überzeugt. Hat sich gebessert, auch im Saisonverlauf. Man sieht, dass die Offense eher Spiel für Spiel sich auch an Gegner etwas adjustiert, wobei es jetzt in den letzten Wochen, vor allem jetzt letzte Woche gegen die Lions, katastrophal war, weil wir da absolut ausgecoacht worden sind vom DC der Lions und wir kein Mittel wirklich dagegen gefunden haben. Wo ich mir dann auch mehr von Sean Payton erwarte, dass er auch mehr aus den Spielern rausholen kann. Und da wäre ich auch wieder beim Punkt, dass er eben nicht zwingend zu den Stärken der einzelnen Spielercoach bzw. Spieler, wie vor allem Jerry Jeudy, unseren Wide Receiver, in Situationen bringt, die nicht seine Stärken sind und Jeudy auch dann seinen Teil dran hat, dass er noch schlechter performt, als er es müsste.
Nichols, hast du das Ganze doch mit Sicherheit auch verfolgt über die letzten Monate, also gerade Wilson und Sean Payton. Ich meine, wir haben oder waren und sind wahrscheinlich als Patriots-Fans auch nicht immer so besonders gut auf die Broncos zu sprechen gewesen.
Verständlich.
Von daher hat mir persönlich das nicht so ausgemacht, wenn hier und da mal was nicht funktioniert. Aber Nichols, wie hast du das Ganze gesehen die letzten Monate?
Also ich habe zum ersten Punkt, ich habe nichts gegen die Broncos. Also dafür waren die Spiele dann doch zu oft ausgeglichen. Mal haben die Broncos gewonnen, mal haben wir gewonnen. Wir haben auch mal einen 24-Punkte-Rückstand aufgeholt mit Tom Brady. Da gab es schöne Spiele auf beiden Seiten. Von daher bin ich da fein mit. Sean Payton, ich bin absolut kein Fan von ihm. Ich mag einfach seine Art nicht, seinen Charakter nicht. Alleine schon die Art oder die Aussage, dass sie andere Spieler verletzen sollen, wie damals bei den Saints passiert ist. Das geht gar nicht und das hängt ihm in meiner Meinung immer noch nach. Seine Aussagen über Nathaniel Hackett im letzten Jahr, gut, Karma hat zurückgeschossen. Ich glaube, es war Anfang der Saison, irgendwie Woche 4, Woche 5, wo die Broncos dann verloren haben gegen die Jets mit Hackett als OC. Also Karma schießt da so ein bisschen zurück, wie gesagt. Zu Russell Wilson selbst, ich sehe es so ein bisschen wie der Jules. Also zu dem Zeitpunkt selbst hat der Trade schon Sinn gemacht, weil Russell Wilson kam auch aus 2-3 Jahren von den Seahawks, wo er echt gut drauf war, zumindest das erste halbe Jahr der Saison, wo viele gesagt haben, oh, MVP-Race ist er drin, auf jeden Fall. Am Ende der Saison gab es dann doch nie ein Vote irgendwie, weil er dann die zweite Saisonhälfte einfach nicht gut genug war bei den Seahawks. Aber wenn man sich auch den Draft anguckt vor zwei Saisons, also letztes Jahr mit Kenny Pickett und Co., also Kenny Pickett war noch der Beste eigentlich, dann war noch Malik Willis und Sam Howell war noch da, genau, Matt Corral. Und das war einfach ein schlechter Quarterback-Draft. Von daher macht es schon Sinn, wenn du dann einen Superstar wie Russell Wilson holst. Gut gekocht hat er nicht, ne? Let Russell Cook heißt es ja immer. Die erste Saison war nix. Die Saison jetzt, ja, die ist solide. Aber diesen Vertrag ist er halt einfach nicht gerecht eigentlich. Und auch dem ganzen Package, was jetzt in dem Trade hin und her gegangen ist, ist er eigentlich auch nicht gerecht. Trotzdem würde ich den Trade jetzt nicht komplett schlecht reden. Also da bin ich weit genug von weg. Aber gewonnen haben den auf jeden Fall die Seahawks. Sie haben Drew Lock bekommen, ne? Also natürlich den schlechteren Quarterback, haben es aber trotzdem auf die Reihe gebracht, mit Geno Smith dann da was hinzuzaubern, in die Playoffs zu kommen. Devon Witherspoon haben sie sich dieses Jahr im Draft geholt, wahrscheinlich der beste Cornerback neben Christian Gonzalez. Und auch Deron Bland von den Cowboys, der da auch echt überzeugt in Dallas. Charles Cross, Offensive Tackle, der auch Starter ist bei den Seahawks. Mit Shelby Harris haben sie noch einen guten Spieler bekommen. Dann ein paar zweiten, Drittrundenspieler. Den Trade an sich haben meiner Meinung nach, wie gesagt, die Seahawks gewonnen. Der Trade für die Broncos war aber auch in einem gewissen Maße notwendig, weil halt ein Quarterback gebraucht wurde. Hätte man gewusst, also hätte man vorher gewusst, wie es am Ende laufen wird, hätte man es vielleicht nicht gemacht, hätte man vielleicht die Fühler nach einem anderen Quarterback ausgestreckt, vielleicht sogar Aaron Rodgers oder so, also da stecke ich jetzt zu wenig drin. Aber ja, die große Gesamtsituation bewerte ich eigentlich ähnlich wie der Jules und ich glaube, reines Bauchgefühl, dass Russell Wilson nächstes Jahr auch noch Quarterback sein wird, der Denver Broncos und dementsprechend dann wahrscheinlich übernächste Saison auch.
Wenn ich da direkt nochmal einhaken darf, ich finde deine Einschätzung wirklich absolut treffend. Hast ja auch gesagt, dass du mir dazu sprichst, das ist genau meine Einschätzung. In der Rückschau war es ein Fehler, so viel zu bezahlen, dann auch noch den dicken Vertrag definitiv überbezahlt, aber in der Situation muss es eben so machen. Du hast Aaron Rodgers noch angesprochen, das möchte ich kurz aufgreifen. Ganz viele gingen ja auch davon aus, dass man Nathaniel Hackett auch deswegen zum Head Coach gemacht hat, in der Hoffnung, dass man seinen Buddy Aaron Rodgers mitnehmen kann aus Green Bay. Was ich damals schon als Fehler fand vor 2 Jahren und auch ehrlicherweise sagen muss, dass von den Quarterbacks, die damals gehandelt worden sind, Russell Wilson auch deutlich lieber gehabt hätte als ein Aaron Rodgers. Einfach auch mit dem Argument des Preises, den du vermutlich bezahlen musst, weil für einen Rodgers hättest du vor 2 Jahren, tippe ich mal, auch 2 First-Round-Picks plus X hinlegen müssen, aber hättest einen deutlich älteren Quarterback bekommen, der dir dann auch nachhaltig nicht so weit hilft. Klar, NFL ist auch ein Sport, der von Jahr zu Jahr denkt, das Business. Ich bin da vielleicht noch ein bisschen verblendet und möchte eher einen Long-Term- oder Mid-to-Long-Term-Effekt sehen. Von daher war ich mit der Entscheidung, auf Russell zu gehen, absolut fein. Wie es jetzt nach fast zwei kompletten Jahren aussieht, muss man sagen, war es in der Art und Weise, wie es abgelaufen ist, mit dem dicken Vertrag, mit dem großen Trade-Package, aber ein Fehler, da kommt man nicht dran vorbei, das so einzuordnen.
Okay, vielen Dank für eure Einschätzung.
Ich habe noch was. Es heißt ja eigentlich immer, dass John Elway keine Quarterbacks kann, aber scheinbar die neue Ownership greift da auch so ein bisschen daneben, wobei ich da noch weit weg von bin. Also ein Russell Wilson ist schon eine andere Hausnummer als ein Brock Osweiler zum Beispiel, obwohl Brock Osweiler uns damals in den AFC Championship Game besiegt hat. Ne? Das muss man auch noch sagen.
Ja, und die schönste Anekdote dabei ist ja noch, dass Brock Osweiler auch im selben Draft war wie Russell Wilson. Und John Elway Brock Osweiler deswegen über Russell Wilson auch gepickt hatte, weil Brock Osweiler eben groß ist, Russell Wilson nicht. Und auch ein schöner Funfact, den ich immer wieder leidgeplagt anbringe. Die Broncos können nur Super Bowls gewinnen, wenn sie einen Quarterback haben, der Nummer 1 overall von den Colts getraftet worden ist. Elway damals Baltimore Colts, dann Manning von den Indianapolis Colts. Deshalb hatte ich auch eine Zeit lang die Hoffnung, dass Andrew Luck wieder aus dem Ruhestand zurückkommt, weil das wäre unser nächster Shot gewesen.
Aber ich reiche dir jetzt einfach virtuell mal die Hand. Ihr könnt keine Quarterbacks draften, wir können keine Wide Receiver draften. Julian Edelman war eine Ausnahme, aber ich sag nur, wir haben Harry geholt vor Deebo Samuel, DK Metcalf und Co. Also oder Terry McLaurin. Also von daher sitzen wir da im selben Boot.
Ja, aber das ist auch purer Masochismus, Drafts durchzugehen, zu gucken, was du mit deinem Pick hättest anders haben können. Das ist purer Masochismus. Habe ich oft genug selbst gemacht.
Ja, wenn halt wirklich alle 4, 5 Spieler danach liefern und teilweise in den Pro Bowl kommen und du hast mit einem Keel Harry einen Spieler, der halt gar nichts zustande bringt, dann musst du nicht mal suchen, dann kriegst du das im Internet sofort angezeigt und sogar bei NFL werden dann die Tabellen gezeigt, wer wie liefert und. Also das war schon bitter, aber wir gucken nach vorne.
Ja. Bevor wir zu weit abschweifen, ein Satz, den ich noch allgemein sagen will, es kommt halt vor allem bei Quarterbacks allgemein bei Spielen auch immer auf die Umgebung an, wo ein Spieler hingetraftet wird, in welches System er kommt, zu was für Coaches er kommt, wie er da eingesetzt wird, was die Begleitumstände sind. Von daher, deshalb fand ich es auch absolut fair von euch, dass ihr auch die Evaluation von Spielern, wie jetzt auch in Wilson, nicht direkt nach Jahr 1 machen wolltet oder macht, weil, oder beim Cold Strange, den ihr vorhin angesprochen habt bei euch, weil die Spieler brauchen einfach auch Zeit, sich zu akklimatisieren und steckst in ein neues System, sie können ganz anders aussehen. Von daher, zu frühe Shots, was das Abschreiben und Hochjubeln von Spielern angeht, würde ich persönlich eher von abraten, aber da sehe ich ja, dass wir da relativ auf einer Wellenlänge sind.
Das definitiv.
Ja, zumal wir ja auch von einem Quarterback reden, der den Super Bowl geholt hat. Ne? Das ist jetzt auch kein Nasenbohrer, der Russell Wilson. Klar finde ich diese Memes lustig, ne? Wenn Russell Wilson kocht und am Ende kommt ein verbranntes Toastbrot dabei raus. Da lache ich drüber, aber im Endeffekt halte ich dann trotzdem so meine schützende Hand über ihn und sage, lass ihn einfach mal kochen, ne? Da kommt schon irgendwann bei was raus. Und jetzt sieht man ja schon, es wird auf jeden Fall ein bisschen besser. Ihr steht jetzt 7-7, habt die Chance aufs 8-7 zu gehen und habt intakte Playoff-Chancen, ne? Also lass ihn einfach mal machen und dann gucken wir, was dabei rauskommt.
Lass ihn machen wäre das Stichwort an Sean Payton, weil ich manchmal den Eindruck habe, dass er ihn nicht genug machen lässt, weil in dem Siegestretch haben wir halt auch viel von Defense und vor allem Turnover der Defense gelebt. Die Offense war da zweckdienlich in den allermeisten Spielen, jetzt auch nicht überragend. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Aber ja, der Tag ist noch lang, wie man so schön sagt, und es ist erst vorbei, wenn die dicke Dame singt.
So sieht's aus. Gut, aber dann gehen wir doch mal zum nächsten Punkt über. Wir haben jetzt viel über Wilson von vor 2 Jahren gesprochen. Wie sieht's denn oder wie sah es denn in der letzten Offseason bei euch aus, Jules? Wie sieht generell euer Roster aus? So ein paar Namen, die man vielleicht kennen muss oder auf die man achten muss, wenn man jetzt das Spiel am Sonntag auf Montagnacht schaut. Und was waren so 2 bis 3 Key-Verpflichtungen, die ihr getätigt hattet?
Die Offseason war eben voll unter dem Motto, Sean Payton ist da und Sean Payton möchte seine Offense umsetzen und die wird sehr lauflastig sein. Das hat man vor allem dann auch gesehen in der Free Agency, in Verpflichtungen in die Offensive Line mit Left Guard Ben Powers und Right Tackle Mike McClinchy, die beide auch gegen den Lauf ordentlich arbeiten, aber vor allem in der Pass Protection Mike McClinchy in der Offensive Line immer wieder der Schwachpunkt ist, auch als dieser identifiziert wird. Auf Right Tackle. Das war ein Preis, den hast du vorher gewusst, den hast du aber dennoch sehr hoch bezahlt, weil es auch so ein kleines Wettbieten gab. Den hat einen 5-Jahres-Vertrag bekommen, sehr hoch dotiert. Ansonsten auf der Defensivseite hat man Zach Allen verpflichtet als Defensive End, als Ersatz oder beziehungsweise Nachfolger für Tremont Jones, der zu den Seahawks gegangen ist. Allen hat wie die gesamte Defense etwas gebraucht, um reinzukommen. Er kannte Defensive Coordinator Vance Joseph aus der gemeinsamen Zeit bei den Cardinals die letzten paar Jahre, hat sich inzwischen eingebracht. Namen, die man kennen sollte auf Seiten der Offense, allen voran Cortland Sutton, unser Wide Receiver, der eine persönliche Bestleistung hat mit Double-Digit-Touchdowns die Saison. Vor allem in der Red Zone dort der Go-To-Guy und ich glaube 8 Touchdowns allein der Red Zone gefangen diese Saison. Dann in der Offensive Line Quinn Meinerz, unser Right Guard, der da ein richtiger Mauler ist, hinter dem sehr viele Läufe auch gehen, der dort der Anker ist. Running Backs tun sich schwer, kommen wir gleich nochmal dazu, wenn wir über das Spiel genauer sprechen. Und der Defense, denke ich, ist Pat Surtain, der zweite allen Begriff All-Pro-Cornerback letztes Jahr gewesen. Und dann noch Justin Simmons, unser Free Safety, auch mehrfacher Pro Bowl Safety und letztes Jahr Second Team All-Pro Safety gewesen.
Okay, super. Das sind doch ein paar Namen, auf die wir achten können. Auf die kommen wir dann bestimmt auch gleich nochmal, wenn wir auf das Spiel eingehen. Jetzt muss man generell, wenn man sich die Saison der Broncos anschaut, vor Augen führen, wie gesagt, 1-5 gestartet, danach sehr gut zurückgekommen. Im Endeffekt seid ihr jetzt, ich nenne es mal nur 7-7. Playoffs sind definitiv noch möglich, vor allem der AFC ist ja alles in diesem 7-7-Bereich, 8-6. Da stecken sehr viele Teams mit drin, da ist noch viel zu holen. Vor allem, da ihr jetzt mit den Patriots, dann Chargers und Raiders als die letzten 3 Gegner echt eher die untere Hälfte des Boards bespielen müsst. Wie schätzt du, Jules, die Chancen für euch ein, in die Playoffs zu kommen?
Wir haben es nicht mehr in der eigenen Hand. Das haben wir jetzt letzte Woche in Detroit hervorragend weggegeben. Mein Ziel vor der Saison war auch, mal wieder einen positiven Rekord zu haben, denn wir haben seit der Saison 2016, in der wir 9-7 waren, keinen positiven Rekord mehr gehabt. Playoffs wären natürlich die Kirsche auf dem Sahnehäubchen, aber ist für mich persönlich kein zwingendes Muss. Wenn man sich jetzt natürlich in die jetzige Situation setzt oder die Situation vor einer Woche mit der Chance, dass man aus eigener Kraft in die Playoffs kommen kann, ist der Wunsch da, dass man das auch schafft. Das ist auch ein Druck, den Sean Payton vor der Saison dem Team auferlegt hat. Er hat gesagt, das ist eigentlich ein Playoff-Team. Dann fehlt mir wiederum aber auch seinerseits das Engagement in den Spielen dafür zu sorgen, dass man es auch in die Playoffs schafft. Das ist, wie gesagt, mein persönlicher Eindruck. Aber jetzt, du hast angesprochen, es sind drei Spiele, die du eigentlich gewinnen musst. Ihr könntet noch ein Stolperstein sein mit eurer starken Defense, die sich jetzt vor allem auch seit eurer Bye-Week echt gut gefangen hat. Die Raiders in Woche 18 ist auch immer noch mal so ein Thema, weil mit der größte Rivale dann noch in Las Vegas, dass die einem nochmal in die Suppe spucken wollen und jetzt auch nicht so übelst schlecht performen. Die Chargers können da ein Lied von singen in dem verrückt kranken Spiel, letztes Thursday Night Game. Aber ja, wir haben es, wir sollten in der Lage sein, die letzten drei Spiele zu gewinnen und dann mal schauen, was der Rest der AFC macht, ob sie uns damit in die Playoffs lassen oder nicht. Ich gehe da ohne großen Druck ran. Ich möchte einfach noch zwei aus den letzten drei gewinnen, um einen positiven Rekord zu nehmen. Aber wie gesagt, die drei Siege sollten eigentlich auch definitiv drin sein. Dafür ist das Team gut genug, beziehungsweise sind die anderen Teams auch schlecht genug am Performen und haben zu große Verletzungsprobleme.
Muss man vielleicht auch ein Stück weit sagen, wenn ihr diese drei Spiele nicht schafft, dann, wenn das der Grund sein sollte, dass ihr es nicht in die Playoffs schafft, dann habt ihr es ein Stück weit auch nicht besser verdient, ja, um es mal so
klipp und klar zu sagen. Definitiv nicht.
Ja, vor allem Chargers und Raiders ja auch mit Backup-QB unterwegs, generell alles andere als gute Saisons gehabt, beide schon ihren Headcoach entlassen. Ja, da sind wir mit unseren 3 und 11, wie du schon sagst, vielleicht fast noch der größte Stolperstein, wenn die Defense einen guten Tag hat. Aber da reden wir gleich drüber. Ich würde jetzt gerne noch, bevor wir zu unserem Spiel kommen, über eine Sache sprechen. Und das ist das vergangene Spiel von euch gegen die Lions. Du hast es schon angesprochen, da habt ihr was liegen gelassen. Damit habt ihr es nicht mehr selbst in der Hand. Um mal Zahlen zu nennen, also ihr habt 42-17 verloren. Ich habe persönlich das Spiel jetzt nicht gesehen, nur immer mal wieder den Score aufpoppen gesehen. Ja, wenn ich zum Beispiel die Yards anspreche, also ihr habt nahezu gleich vier Plays über das ganze Spiel gehabt, aber die Lions hatten 448 zu euren 287 Yards. Das sind 160 Yards Unterschied. Da sieht man schon, ja, wer das Yard-Spiel so krass verliert, der kann maximal noch gewinnen, wenn er ein paar Pick-Sixes gefühlt mit dabei hatte von der Defense aus. Aber da hat es dann hinten und vorne am Ende nicht gepasst. Was waren denn deiner Meinung nach die Hauptgründe, das dann doch so deutlich zu verlieren? Was hätte irgendwo passieren müssen, damit es noch anders gelaufen wäre? Oder wart ihr ein Stück weit komplett chancenlos über das ganze Spiel über?
Wir waren dahingehend chancenlos, da wir, wie ich es gerade eben schon angerissen habe, einfach komplett ausgecoacht worden sind. Dan Campbell hat mit seinem Mann Ben Johnson und Aaron Glenn, wenn ich mich nicht irre, auf Defensive Seiten einfach einen perfekten Gameplan gegen uns gehabt. Das hat sich so ein bisschen angefühlt, das Spiel, wie das Spiel in Woche 3 gegen die Dolphins, nur in so einer Light-Version. Im ersten Viertel hatten wir noch das Spiel 0-0 halten können. Aber danach haben die Lions einfach ihre Wege gefunden, hatten perfekte Konter gegen unsere Blitzes. Wir blitzen sehr häufig in der NFL mit, glaube ich, knapp 33% oder 34% Blitzpercentage. Ihr seid in einem ähnlichen Gebiet, ebenso im oberen Drittel der NFL da vertreten mit der Defensivausrichtung. Da haben die Lions die perfekten Konter gegen gehabt. Jared Goff, ich sag mal so, so ziemlich jeder Quarterback hätte das spielen können, stand zwar bei knapp 40% der Dropbacks unter Druck laut den PFF-Stats, aber er wirkte definitiv nicht so, als ob er häufig unter Druck stand, wurde zwar zweimal gesackt, aber ansonsten konnte er aus der Pocket sicher agieren, musste kein einziges Mal selbst laufen. Es war eben das Spiel wieder, die Lions haben uns auch über ihren Speed geschlagen, über ihren Tight End Sam Laporta, der 3 Touchdowns gefangen hatte. Wir haben uns dahingehend selbst geschlagen defensiv, dass wir 17 Missed Tackles hatten. Das kannst du eben nicht erlauben. Vor allem im Passspiel auch einige Missed Tackles gehabt. Dazu ein Turnover produziert, keine selbst generiert. Und das Größte war noch, wenn man sich die Laufstats anschaut, beide Teams sind gleich häufig gelaufen. Ich meine, es waren 28 Mal, wenn sich meine Erinnerung jetzt nicht trügt. Wir hatten einen Schnitt von 3,0 Yards pro Lauf. Die Lions von 6,2, meine ich, waren es. Ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr im Kopf. Ich hatte die am Dienstag für unsere Review rausgesucht gehabt. Aber ja, das spricht eigentlich schon Bände. Die Lions hatten einfach einen perfekten Gameplan gegen uns. Der ist komplett aufgegangen. Und wir waren ab dem zweiten Viertel absolut chancenlos, haben uns dann noch selbst ins Knie geschossen in einer Red Zone- bzw. Goal-Line-Serie, in der wir hätten den Touchdown machen müssen, haben dann uns Offside gestellt mit der Offense, weshalb es dann nochmal zurückging, warum wir dann den vierten und fünf nicht ausgespielt haben, sondern für ein Field Goal gegangen sind, obwohl nicht mehr so viel Zeit zu gehen war. Bleibt das Geheimnis von Sean Payton, aber ja, die Lions waren einfach deutlich besseres Team, haben verdient gewonnen. Wenn man es positiv konnotieren will, es war die eine Niederlage, die man sich in dem letzten 4-Game-Stretch hätte erlauben können oder beziehungsweise am ehesten hätte erlauben können, weil es eben auch gegen ein Team aus der NFC war, was die wenigsten Implikationen, was den wenigsten Effekt auf die Playoff-Chancen hat. Das hat am meisten nur Trigger für Strength of Schedule, aber die anderen Tiebreaker kümmern sich ja eher um die eigene Conference. Von daher die Niederlage, die noch am ehesten drin war, aber die Art und Weise war schon bedenklich und hat wieder aufgezeigt, was der Blueprint gegen die Broncos ist. Speedy sein in der Offense und in der Defense den Lauf gut wegnehmen, weil dann sind wir im Passspiel zu ideenlos, wo ich dann auch wieder bei Sean Payton ansetze.
Okay, jetzt hast du ja schon ein paar Dinge genannt, die wir uns dann auch abschauen könnten, sollten, wie auch immer, für das kommende Spiel. Vielleicht gehen wir da jetzt auch mal rein. Also ich erwähne es nochmal, wir haben das Match Sonntag auf Montagnacht, 2.15 Uhr, also sprich Heiligabend auf den ersten Weihnachtsfeiertag. Ja, Sunday Night Game, jetzt vielleicht Broncos gegen Patriots vor 10 Jahren, wäre das vielleicht noch ein spannenderes Spiel für Sonntagnacht gewesen. Nichtsdestotrotz, mitten in der Weihnachtszeit wird der ein oder andere vielleicht auch von den Zuhörern da draußen das Spiel live schauen. Ich werde definitiv schlafen, würde ich mal schätzen, und dann morgens ganz gepflegt bei einer Tasse Kaffee mir das Real Life anschauen. Oder da frage ich euch weiter, Nichols und Jules, wollen wir mal auf die offensive Seite des Balles der Patriots gehen? Nichols, was denkst du, wo sind noch ein paar Stärken, die sich jetzt bei uns dann vielleicht doch rauskristallisiert haben die letzten 2-3 Wochen, auch mit Bailey Seppi? Wie können wir da einen Ansatz finden, um die Broncos zu schlagen? Und Jules, wie seid ihr in der Defense aufgestellt? Wo wären Löcher, wo wir durchkommen können?
Also zum einen, ich fange jetzt einfach mal an, die Connection zwischen Bailey Seppi und Hunter Henry, die ist zweifelsfrei da, die gefällt mir sehr, sehr gut. Fast schon zu schade, dass wir da wahrscheinlich nächstes Jahr dann in eine andere Quarterback-Tight-End-Combination gehen, aber die beiden verstehen sich echt gut scheinbar auf dem Feld. Hunter Henry hat ja im letzten Spiel noch einen zweiten Touchdown gefangen, auch von Bailey Seppi, der zurückkam wegen der Flagge. Das ist auf jeden Fall ein Mutmacher für das Spiel jetzt gegen die Broncos. Was man auch sieht, und das mache ich auch an Bailey Seppi fest, weil es auch um ihn geht, er verfällt nicht so schnell in Panik wie Mac Jones. Er nimmt sich nochmal eine Sekunde mehr Zeit oder eine halbe Sekunde mehr Zeit, scannt nochmal die anderen Receiver und reagiert einfach nicht so hektisch. Ne? Auch in der Pocket, er kann auch mal rausrollen und wirft dann den Ball. Also Bailey Seppi ist auf jeden Fall momentan die richtige Wahl auf Quarterback, wenn man gewinnen will, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass die beiden Faktoren in der Offense, Hunter Henry und Bailey Seppi, auf jeden Fall schon deutlich besser sind, als das vorher mit Mac Jones war. Mac Jones hatte jetzt nicht so die Connection mit Hunter Henry, er hatte generell keine gute Connection mit seinen Wide Receivern, sehr hektisch gewirkt, sehr verunsichert gewirkt, und ich glaube, dass da auf jeden Fall, vielleicht nicht im Chargers-Game, aber spätestens seit dem Steelers-Game eine deutliche Steigerung bei uns auf Quarterback zu sehen ist. Diese flashy speedy Receiver, ja, die theoretisch haben wir die, also wir haben mit Parker, der ganz gut ist, und Tyquan Thornton auf jeden Fall sehr schnelle Spieler. Die Frage ist aber, ob wir die Broncos tief angreifen können. Das glaube ich nicht. Da läuft dann auch noch ein Simmons rum, da läuft ein Pat Surtain rum. Die werden auf jeden Fall auch ihre Plays machen, denke ich mal. Wenn es keine Big Plays sind, dann sind es wenigstens Pass Deflections. Ja, und auf der anderen Seite vom Ball, da sehe ich einen ganz, ganz klaren Vorteil bei uns. Ich glaube, dass unsere Defense den Run wegnehmen wird von den Broncos und dass ihr da auf jeden Fall werfen müsst, Jules.
Ja, da gehe ich mit. Ich denke auch, dass es ein defensiv geprägtes Spiel sein wird, dass die Defense, die eher einknickt, dann eher für die Niederlage verantwortlich ist als jetzt eine High-Powering Offense, weil wir haben es jetzt auch in der Vorwoche gesehen, Shootouts können die Broncos noch nicht mitgehen. Speedy Wide Receivers bei uns auch mehr das Problem, dass, als dass wir over top geschlagen werden, dass wir eben über die Mitte dann anfällig sind mit dann gut Yards after the catch. Da wurden wir vor allem auch von den Dolphins in Woche 3 vorgeführt. Over the top hatten wir jetzt gegen die Texans zwei Situationen mit Nico Collins, der uns dort auseinandergenommen hatte. Aber ansonsten sind wir dort relativ stabil. Da geht es wirklich mehr über die Mitte, was auch für euch dafür spricht, dann die Tight Ends gut einzusetzen. Unsere Inside Linebacker Josie Jewell, Alex Singleton kommen mehr übers Tackling im Run Support oder dann auch beim Blitzen sind sie gut dabei. Aber jetzt Covering Linebacker sind sie eher weniger. Da fehlt ihnen noch so ein bisschen die Agilität, die Spritzigkeit dabei, um dort so zu performen, wie man es sich wünschen würde. Ansonsten, du hast angesprochen, ihr habt eine sehr gute Laufverteidigung. Ihr lasst nur 3,1 Rush Yards pro Versuch zu über die gesamte Saison. Damit seid ihr Liga-Bestwert. Auch wenn man jetzt ihr Gesamt-Rushing Yards pro Game anschaut, seid, glaube ich, zweiter, drittbester. Wie gesagt, auf den Versuch gerechnet seid ihr die Besten. Und jetzt, wenn man sich auch nochmal anschaut, rein auf die letzten Spiele ab Woche 10 gesehen, seid ihr auch, was die Rush Expected Points per Play anschaut, was ihr da erlaubt auf dem Boden, seid ihr auch Nummer 1 mit minus 0,313. Von daher werdet ihr unsere Stärke da vermutlich uns wegnehmen können. Dann wird es eben darauf ankommen, dass wir kreativer sind oder zumindest effektiver im Passspiel. Und das sehe ich leider nicht so, wie wir da kommen sollen. Wir haben zwar gute Wide Receiver, aber die bekommen wir nicht eingesetzt. Tight End bei uns auch eher mit Fragezeichen versehen. Craig Dulcich, der noch unser agilster und bester Receiving Tight End ist, ist noch im Rückkehrprozess von IR. Bereits zum zweiten Mal die Saison war er mit Hamstring auf der IR-Liste gelandet. Wenn ich das Ganze umdrehe, müsste eigentlich euer Gameplan ähnlich zu dem sein, wie unserer sein müsste, eben viel aufs Laufspiel setzen. Da dann auch schon mal die Frage an euch, wie es dort mit Ramondre Stevenson aussieht, ob er bei euch fit sein wird, wenn ihr das schon absehen könnt, weil wir sind eben, was Rushing, was Laufverteidigung angeht, sind wir enorm schlecht. Das sieht alles andere als gut aus bei uns. Ich habe es ja gerade gesagt, auch gegen die Lions wieder 6 Yards im Schnitt zugelassen, sind auch in der Liga das schlechteste Team, was Rush Yards per Attempt angeht, mit über 5 Yards, ich glaube 5,2 sind es derzeit. Von daher wird das für euch der Way to go sein. Es wird ein umkämpftes Spiel, das über Big Plays, Einzelaktionen und Defensive und vor allem die Defensive geprägt sein wird. Bin ich fest von überzeugt, ob die Defensive einen Lapsus hat oder ein Big Play. Das wird letztendlich ausschlaggebend sein, so zumindest mein Früheindruck zur Partie.
Na, jetzt sind wir ein bisschen hin und her gesprungen. Jetzt wurde schon einiges angerissen. Jules, du hast gesagt, eure Stärke ist eher der Run, wenn ich das richtig verstanden habe. Also ihr habt ja Javonte Williams endlich wieder zurück. Der war ja lange schwer verletzt. Wobei ich das Gefühl habe, der sieht noch nicht so spritzig aus, wie man das früher von ihm gewohnt war. Ihr habt Samaje Perine und ihr habt auch Jaleel McLaughlin, der meiner Ansicht nach sogar sehr gut aussah, aber vergleichsweise wenig Snaps bisher gesehen hat. Also du würdest sagen, wenn, dann ist das Run-Game eure Stärke im Vergleich zum Passspiel. Habe ich das richtig verstanden?
Ich sag mal so, es soll die Stärke sein. Denn es sieht eben so aus, dass Sean Payton, wie ich vorhin gesagt habe, den Ansatz hat, viel laufen zu wollen. wir laufen auch relativ viel. Javonte Williams ist unser klarer Main-Rusher. Aber du hast auch schon angesprochen, er sieht nicht sonderlich gut aus. Er ist nicht so effektiv. Er hat eine eher schlechte Vision, so zumindest mein Eindruck. Das schadet uns dann auch mehr, als es uns weiterbringt häufig, weil er hat zwar ab und zu mal ein Big Play mit dabei, aber zu viele Läufe, auch dann nur für ein oder zwei Yards, kann sich da nicht mehr so gut rauslösen. Das ist aber schon die gesamte Saison so. Jaleel McLaughlin ist ein Undrafted Free Agent, der, wie du sagst, eher wenige Snaps sieht, wenn er dann auf dem Feld ist, aber relativ häufig auch eingebunden wird. Ob es jetzt Screenplays sind, die wir allgemein sehr viel machen, insgesamt unsere Running Backs auch viel im Passspiel einbinden, weshalb Russ auch so eine geringe Average Depth of Target hat, weil er eben viel auch hinter der Line of Scrimmage wirft. Dort ist er recht gut. Mein Eindruck von McLaughlin ist eben, er ist so ein bisschen der flashy, speedy Running Back, den wir haben, eher so der Elusive Back, während Pirine und Williams eher als Powerbacks einzuordnen sind. Und bei McLaughlin ist eben so, er muss in der Bewegung sein, dann kann er was ausrichten, weil sobald er statisch wird, wenn dann ein Tackler an ihm dran ist, kommt er dort nur noch sehr schlecht raus. Wenn er aber in der Bewegung ist, fällt es ihm leichter, dann auch mal einen Tackler abzuschütteln. Und P1 ist eben vor allem Third Down Back, Receiving Back. Immer wieder, wenn wir die 2-Minute-Drive haben, kommt der Checkdown dann auf ihn. Aber im Laufspiel selbst wird er noch nicht so viel eingebunden, wie ich es auch gern sehen würde. Dazu kommt, dass wir auch relativ häufig mit Fullback spielen. Also schon daher, rein von der Formation her, schon zeigen, dass wir ein eher lauflastiges Spiel haben. Was dann auch noch dazu kommt, dass wir jetzt nicht die besten Wide Receiver haben, was dann das Run-Blocking angeht. Da ist noch Lil Jon Humphrey der Beste, den Sean Payton aus Saints Vergangenheit kennt und ins Team gebracht hat. Ansonsten behaupte ich mal, dass unsere Wide Receiver jetzt bei einem Kyle Shanahan im Team keine allzu große Rolle spielen würden, weil eben dort der Wille und auch die Effektivität im Run-Blocking fehlt. Da geht dann eben viel über die O-Line und wir laufen vermehrt auch über die rechte Seite und dann rechts auch noch am Tight End vorbei am meisten.
Okay, und durch die Luft, wir haben ja jetzt schon viel über Russell Wilson gesprochen, aber die Passempfänger, Cortland Sutton, den hast du vorhin schon angesprochen, bei Players to Watch so ein Stück weit. Der war ja von mir schon in Draft Crush 2018, als ihr ihn dann in der zweiten Runde gepickt habt. Der ist leider in den ganzen letzten Jahren nie geschafft hat, mal über so eine gewisse Grenze drüber zu kommen. Ja, ist die Frage, wie viel das an ihm selbst gelegen hat oder dann eben auch am Coaching, an seinen Quarterbacks davor oder an anderen Umständen. Diese Saison wahrscheinlich seine beste bisher. Er sieht echt gut und konstant aus, scheint auch eine gute Connection mit Russell Wilson zu haben. Ich denke, der kann uns auf jeden Fall gefährlich werden, vor allem, weil wir ja auch in der Secondary ein bisschen gebeutelt sind mit Verletzungen etc. Ihr habt ja noch Jerry Jeudy, auf jeden Fall auch ein Name, den nahezu jeder kennt, der diese Saison alles andere als gut teilweise ausgesehen hat, jetzt aber so ein bisschen so ein Bounceback-Spiel hatte vergangenes Wochenende, oder? Also was können wir von den beiden erwarten?
Also letzte Woche, es war kein Bounceback-Spiel von Jeudy. Er hatte bei 7 Targets, glaube ich, 3 Receptions. Sein erstes Play war gut, war eine Slant, wo er dann 40 Yards gegen konnte, hat er insgesamt dann in den 70 Yards ungefähr das Spiel beendet. Er hatte gegen die Chargers in der Vorwoche schlecht ausgesehen, weil er dort einige Muss-Catches, vor allem tief an der Sideline, nicht gefangen hat, einen Touchdown weggeworfen hat, in dem Sinne, dass er nicht die Füße in Bounce bekommen hat. Er hat eine schwere Saison, er hat einen schweren Stand, kam verletzt in die Saison rein und das ist auch das, der schwere Stand ist auch das, was ich vorhin schon mal habe anreißen lassen. Für mich wirkt es so, dass Jeudy jetzt auch nicht so eingesetzt wird, wie er am besten eingesetzt werden sollte. Er ist relativ häufig offen, aber dann am Backend vom Play und Russell Wilson schaut dann eben nicht mehr ans Backend, wenn er rausrotiert, sondern ist dann auf seiner Seite eher. Und Jeudy ist auch ein Wide Receiver, der meiner Auffassung nach deutlich besser performt, wenn er fest seine Routen verfolgt. Dort hat er weiterhin seine Stärken, kann sich recht gut von Gegnern lösen. Aber sobald sein in die Broken Plays reinkommt, ist er meiner Auffassung nach seiner stärksten Schwäche beraubt. Er ist jetzt nicht der beste Contested Catcher. Das ist dann eher wieder die Stärke von Cortland Sutton, der meiner Auffassung nach die Saison bei den Bread-and-Butter-Plays eher die Probleme hat, aber dann in den großen Momenten da ist und krasse Catches macht. Ob es jetzt der Touchdown gegen die Chargers war oder gegen die Texans war, ob es der Touchdown gegen die Bills war in der Endzone, gegen die Vikings war in der Endzone, wo er insane Catches hatte. Er steht jetzt bei 770 Yards auf die Saison, 10 Touchdowns, 8 davon allein der Red Zone, also absolut der klare Go-To-Guy. Aber dann ist halt auch schon so, dann nach Sutton und Judy geht's direkt, gibt es einen riesen Drop-Off und dann kommt Samaje Perine, Running Back, mit fast 400 Yards als nächster Leading Receiver. Von daher, ja, Wide Receiver Core, das ist so eine Geschichte, die wir seit Jahren haben. Wir haben vermeintlich ein gutes Wide Receiver Core, wir haben die Namen, die ein gutes Skillset mitbringen, aber auf dem Platz gezeigt haben sie es bisher noch nicht wirklich. Die Erwartungen in unseren Rookie Marvin Mims sind auch höher. Er steht derzeit bei 18 Catches, bei 28 Targets für knapp 300 Yards. Aber da halt vor allem auch viel nur kurze Kost, die er bekommt, wo man sich eigentlich von Ausgang ist, auch wenn man sich sein Draft-Profile anschaut, als er aus Oklahoma kam, wo er ja viel auch Go-Routes hatte, viel einfach an der Seitenlinie geradeaus lang laufen durfte, fehlt die Saison komplett. Insgesamt unsere tiefen Bälle gehen zumeist auch auf Cortland Sutton, weil er eben der sicherste Receiver ist in den 50-50-Bulls, wobei er dort auch schon Spiele hatte, wo er viel hat fallen lassen, beziehungsweise nicht gefangen hat. Und was bei Sutton leider noch hinzukommt, was bei Judys eher die Drops sind, ist bei Sutton eher so ein bisschen die Disziplin, fängt sich immer mal wieder auch eine OPI ein, also eine Offensive Pass Interference, zieht einige Defensive Pass Interference, klar, aber hat auch die Saison schon 3 Fumbles gehabt, was natürlich auch nicht sein sollte. Von daher nominell ein gutes Wide Receiver Core, das nicht zu den Stärken meiner Auffassung nach eingesetzt wird. Und da ist halt auch wieder die Frage, liegt es mehr an den Receivern selbst? Liegt es mehr am Play Calling oder liegt es auch am Quarterback, dass er gewisse Würfe nicht nehmen kann oder nehmen will?
Und am Ende auch ein Fluch der guten Tat bzw. der Vergangenheit, weil man muss sich das zu Augen führen. Ihr kommt von Peyton Manning zusammen mit Emmanuel Sanders und Demaryius Thomas zur aktuellen Situation. Ne? Also das ist natürlich auch was, worauf sich auch die Fans umstellen müssen. Ne? Wir haben es mittlerweile auch realisiert. Wir haben keinen Gronk mehr, wir haben keinen Edelman mehr, wir haben auch keinen Brady mehr. Wir haben da jetzt ganz andere Spieler auf dem Feld und da muss man sich halt auch mit abfinden.
Das ist was, das Erwartungsmanagement oder die Erwartungshaltung ist auch was, wo ich das Gefühl habe, dass einige, vor allem im amerikanischen Raum, wenn man sich das auf Twitter anschaut, immer noch große Probleme haben, es vor allem nach Niederlagen sehr toxisch wird auf Twitter. Dann, okay, Twitter ist ein absolut toxischer Platz, was ja im letzten Jahr auch nur noch schlimmer wurde. Aber dass da eben viele auch noch davon leben, dass die Broncos sehr, sehr, sehr lange Zeit eine absolut erfolgsverwöhnte Franchise waren, im Sinne von, dass in der Zeit von Pat Bowlen als Owner man längere Zeit mehr Super Bowl-Teilnahmen hatte als Losing Seasons. Und das ist eben weg. Das ist, wie gesagt, wir waren seit 2015, seit dem Super Bowl, nicht mehr in den Playoffs, haben seit 2016 keine Saison mehr mit einem positiven Rekord beendet. Viele sehen sich aber noch als das Team, das man vor 10 Jahren oder 8 Jahren war. Und die Erwartungen sind eben auch, dass man Jahr für Jahr Minimum in die Playoffs gehört, die Division gewinnen muss, wenn nicht noch mehr. Aber das hat sich eben viel getan. Das Roster ist auch nicht auf der Höhe, auf der es mal war. Eben auch durch die Misswirtschaft dann in den Jahren nach der erfolgreichen Zeit auf der Suche nach einem Quarterback nie einen richtigen Turnaround gemacht, sondern immer nie einen richtigen Rebuild gemacht, sondern immer das Motto, wir sind borderline Playoff-Kurs, ein paar Flicken stiefmütterlich draufgeklebt, wie früher an der zerrissenen Hose in Flicken draufgenäht, aber nicht die Probleme im Kern bekämpft. Und das eben was, die Erwartungshaltung, ob vor der Saison war, wie da immens hoch. Letzte Saison war der Hype unermesslich hoch, wo wir dann, was du von Nichols schon angesprochen hast, auch absolut zu Recht für Lacher gesorgt haben. Wir haben sehr viel angeboten, wo man Memes machen konnte. Und da hoffe ich eben, dass man sich auch als Fanbase wieder ein bisschen einnordet und dass man eben auch die Erwartungshaltung wieder dem Team gerecht macht und die Erwartungshaltung wieder mit dem Team mitwächst und nicht weiterhin viel weiter über dem Team steht und der Leistung, die sie dann tatsächlich bringen. Natürlich möchte man ein gutes Team sehen und ist es frustrierend, dass man nicht mehr das ist, was man mal war. Aber das dann zu erkennen und auch zu akzeptieren, schmerzt.
Gut, dann haben wir doch jetzt schon einiges über das Spiel, über die Spieler und ja, auch ein bisschen Geschichte von den Broncos mitbekommen. Vielen Dank dafür, Jules. Da würde ich aber vorschlagen, auch bedingt durch die Zeit, die dann doch jetzt schon fortgeschritten ist, gehen wir mal hin zu den Tipps des Spiels. Jules, dann nehmen wir dich gerne in den Trash-Talk-Burger. Nichols, was denkst du, wie wird dieses Spiel ausgehen?
Ich will erst kurz noch was auflösen. Die Zuhörer haben es bestimmt schon für sich selbst beantwortet. Ich will dem Jules noch gerne antworten. Ramondre Stevenson, da war die Nachfrage, ob er spielt. Es ist wahrscheinlich unwahrscheinlich. Also er hat jetzt seit 2 Wochen nicht trainiert, ist auch immer noch out of practice. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er am Sonntag spielen wird. Aber wer bin ich, um das final zu sagen? Das Einzige, was ich sagen kann, das ist mein Tipp. Und ich habe jetzt viele Niederlagen getippt. Ich tippe jetzt einfach mal, auch weil ich so ein Bauchgefühl habe, dass es so ein Spiel werden könnte wie gegen die Steelers. Ich glaube, wir gewinnen 23-16 at Mile High. Einen Way to Win habe ich noch und erzähle für beide Teams. Ich glaube, das Team, das zuerst mit einem Two Possessions führt, das wird am Ende auch gewinnen. Ich glaube nicht, dass es ein Spiel wird, wo es am Ende einen Turnaround gibt. Ich glaube, es wird ein Spiel, wo das führende Team am Ende auch gewinnen wird. Und da greife ich nochmal Franks Worte auf, die er schon oft gesagt hat. Die Patriots haben aktuell kein Team, was einem Rückstand hinterherrennen kann. Von daher glaube ich, wer zuerst ein bisschen höher führt, der gewinnt auf jeden Fall auch. Und ich tippe jetzt mal auf die Patriots, wie gesagt.
Da hast du mich etwas überrascht mit. Klar, tipp mal lieber für sein Team. Ich sehe es ähnlich wie du, dass eben das Team, das zuerst sich einen guten Vorsprung erarbeiten kann, das Ding dann auch mit nach Hause nehmen sollte. Ich bin jetzt scoringtechnisch nicht ganz so hoch, auch wenn man denkt, dass ihr über die letzten 4 Spiele 15,25 Punkte im Schnitt nur zugelassen habt. Ich gehe mal mit einem 17-7 Erfolg der Broncos.
Okay, ich habe auch, wenn auch knapp, einen Sieg für die Broncos vorhergesagt. Und zwar ein 21-17 eben für Denver. Ich denke, das wird ein knapperes Spiel, als man es vielleicht denkt, wenn man sich die Records anschaut. Eben auch wieder mal bedingt durch unsere Defense, die uns dann mit Sicherheit lange im Spiel halten wird. Gerade, wir haben es ja vorhin angesprochen, unsere sehr gute Run-Defense wird Denver da einige Probleme machen. Aber ich denke, am Ende wird Denver da den Sieg holen. Und wie gesagt, da haben wir jetzt die letzten 2-3 Wochen schon zu Genüge drüber gesprochen, auch hier im Podcast. Ich finde es momentan nicht schade, wenn wir dann doch noch ein Spiel oder alle Spiele verlieren, denn jetzt muss man schon ein Stück weit schauen. Es geht hier vor allen Dingen auch um den Pick, Protect the Pick. Und von daher nehme ich die Niederlage dann auch gerne mit, aber wir dürfen trotzdem auch zeigen, dass wir was können, was wir können, und müssen uns dann nicht komplett vom Hof jagen lassen, schätze ich mal.
Definitiv, da hake ich gerade nochmal ein. Ich will eigentlich auch, dass wir verlieren, so blöd das klingt, ne? Wegen Protect the Pick. Ich will den Top-3-Pick auf jeden Fall haben, ne? Und vielleicht geht es sogar noch ein bisschen mehr als Top-3. Aber irgendwie, mein Bauchgefühl sagt das. Und deswegen tippe ich auf die Patriots, hoffe aber, und das in Anführungsstrichen mit hoffen, auf den Sieg von den Broncos.
Ich würde mir wünschen, dass ihr zumindest nächste Woche noch gewinnt gegen die Bills. Das käme mir persönlich sehr entgegen. Und wenn ich kurz das Fass aufmachen darf, könnt ihr auch gerne nur mit 2 Sätzen beantworten. Wird Belichick nächste Saison den Pick auch machen dürfen, den eventuellen Top-3-Pick? Oder auf wen schielt ihr da und wo denkt ihr, werdet ihr Belichick hinverfrachten? Bitte nach L.A., dass da nicht Ben Johnson hinkommt.
Ich fange mal an. Ich glaube nicht, dass Bill Belichick den Pick macht. Ich glaube, dass die Patriots eine neue Richtung einschlagen werden. Ich kann mir vorstellen, Jared Mayo, ich kann mir vorstellen, Mike Vrabel, ich kann mir auch ein paar OCs vorstellen, den von den Texans zum Beispiel, dann könnte man sich auch Nick Caserio zum Beispiel gleich noch mitsnacken als GM. Das wäre auf jeden Fall ein Szenario, wo ich sagen würde, okay, Caserio kennt die Patriots schon, war ewig da, für ihn ist es keine große Umstellung. Trotzdem bringt er frisches Blut mit in Form von einem neuen Head Coach, in Form von neuen Eindrücken aus Texas. Ben Johnson ist auch ein Name auf jeden Fall, den ich mir vorstellen kann. Da habe ich gerade vorhin noch gelesen, er sucht einen Head Coach-Vertrag von 15 Millionen Dollar im Jahr. Ja, wo er den kriegen wird, das weiß ich nicht. Damit wäre er auf jeden Fall Top 3, Top 4 in der NFL. Aktuell verdient Bill Belichick 20 Millionen, also von daher könnten wir ihn auf jeden Fall bezahlen. Ja, es ist die Nadel im Heuhaufen wahrscheinlich noch. Ich glaube, da hat Robert Kraft schon ein bisschen mehr im Hintergrund geplant. Ich glaube, die Ära Belichick wird zu Ende gehen. Und ich glaube, dass es jetzt auch der richtige Zeitpunkt ist, weil ich glaube nicht, dass es noch besser wird.
Gut, gehen wir mal noch in die letzte Kategorie, Pick Your Player. Jules, wenn du dir aussuchen könntest, irgendeinen Spieler von unserem Kader zu euch zu nehmen, egal was es kostet, wen würdest du picken?
Ich will ja jetzt nicht gemein klingen, aber die Auswahl fand ich jetzt nicht allzu groß und berauschend. Ich würde noch eine Frage in den Raum stellen, wie gut ist Christian Barmore in der One-Defense? Gar nicht gut, okay.
Also ich überlege gerade, also weiß ich nicht, also ich kann nur das sehen, das beurteilen, was ich gerade von Christian Barmore sehe, und das ist sehr gut. Ich glaube, dass er, ja, wir switchen ja auch oft unser Defensive-System, ich glaube schon, dass er das auf jeden Fall gut könnte.
Ja, weil wir brauchen halt, wie gesagt, an der gesamten D-Line lang können wir gut Hilfe gebrauchen, deshalb würde ich mit Christian Barmore gehen, wenn er dort auch Upside hat in der Laufverteidigung. Ansonsten, falls das nichts ist, wäre mein Call auf, auch wenn man bisher nur ganz wenig von ihm gesehen hat, aber wer hat nicht zwei geile Cornerbacks, wäre es Christian Gonzalez.
Das, hier, da mache ich gleich weiter. Ich habe ja eigentlich aufgeschrieben Mike McGlinchey, weil Trent Brown... Ja, genau, ich habe aufgeschrieben, aber ich habe den Pick noch nicht eingelöst. Ich habe Mike McGlinchey aufgeschrieben, weil Trent Brown, weiß man nicht, wie es ausgeht, ob er bleibt, er wird Free Agent. Genauso Mike Onwenu wird auch Free Agent. Ich hoffe, er wird verlängert, aber ich weiß es natürlich nicht. Von daher, Mike McGlinchey in der Form von den 49ers wäre auf jeden Fall jetzt meine Wahl gewesen. Ich habe zu wenig Broncos-Spiele gesehen, um ihn zu beurteilen, aber wenn du sagst, nee, das war nichts bis jetzt, dann switche ich um. Und zitiere dich, wer hätte nicht gern zwei geile Cornerbacks, und gehe mit Pat Surtain.
So, ich glaube, jetzt hört man mich wieder, oder? Ich war gerade kurz raus, leider. Jules, du hattest gefragt, Run-Defense, oder? Von Barmore?
Ja, genau.
Okay, also wenn es dir wirklich darauf ankommt, würde ich wahrscheinlich Barmore nicht nehmen. Der ist da maximal... Medium gut stand jetzt, würde ich behaupten. Also er macht sich okay, aber seine Stärken sind definitiv im Pass Rush. Ja, und denke, wenn du rein auf Run Defense schielst, würde ich Barmore an der Stelle nicht nehmen. Ja.
Also wir brauchen dann geh lieber mit unserem Corner. Ja. Wir bräuchten halt jemanden, mit der beides kann, weil insgesamt unsere D-Line insgesamt zu schwach ist und Interior auch wenig Druck kommt. Von daher...
Ja, dann kannst du ihn nehmen. Dann kannst du ihn nehmen.
Okay, wie gesagt, Barmer oder Gonzalez, das waren die einzigen, die mir da ins Auge gesprungen sind. Und Nickel, zu dem, was du gesagt hast mit McGlinchey, ich hätte kein Problem damit, dass wir die White Tackles tauschen. McGlinchey hat auch seine guten Momente, so ist nicht, aber sieht halt wirklich in Pass Protection ganz häufig nicht wirklich gut aus bei uns diese Saison.
Ja, aber tauschen möchte ich ja gar nicht. Ich will ja Onwenu behalten. Aber... Kann McGlinchey auch Left Tackle? Ich weiß es gar nicht. Hat er das nicht sogar auch bei den... Nee, Trent Brown ist ja bei den... Trent Williams, meine ich. Trent Williams
ist ja bei den 49ers. Er hat nie Left Tackle in der NFL gespielt. Zumindest weiß ich nicht besser. ich meine auch, dass er damals bei Notre Dame auf dem College auch schon Right Tackle war, aber das wäre jetzt bei mir Rätselraten, aber ich glaube, er war schon seine ganze Karriere über immer nur Right Tackle.
Nee, dann gehen wir doch mit Pat Surtain und Christian Gonzalez, also die Patriots, nicht die Broncos.
Ist eine gute Wahl. Pat Surtain macht nicht viel verkehrt.
Okay, dann aber der Marcel hat einen ganz anderen Spieler.
Genau, ich habe grundsätzlich 3 Offensive-Spieler mir mal aufgestellt, aus verschiedenen Gründen. Wir haben ja schon oft betont, wir brauchen auf jeden Fall an der O-Line noch Verstärkung und Wide Receiver sowieso. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, Courtland Sutton, schon immer ein Crush von mir gewesen auf Wide Receiver. Den könnte ich mir vorstellen, ist jetzt schon erst, ja, das ist jetzt, denke ich, genauso mittendrin irgendwo, 28, also 28 Jahre alt. Ich habe Garrett Bowles Bowles, wie man ihn ausspricht, euren Left Tackle mit aufgeschrieben. Der macht, denke ich, noch einen echt guten Job, ist aber schon 31. Ich weiß nicht, ob ich mir den dann jetzt an der Stelle nochmal ins Team holen wollen würde. Deshalb würde ich dann wohl am Ende mit Quinn Meinertz gehen. Ist ja erst 25 Jahre jung, ein Top Guard jetzt schon in der Liga. Bei uns hakt es wahrscheinlich eher mehr auf Tackle als auf Guard, aber ich glaube, an der Stelle würde ich mich dann erstmal für ihn entscheiden, um unsere O-Line da zu stärken.
Machst du nichts verkehrt mit Quinn Meinertz, das ist wirklich ein super Kerl, super Typ, macht auf dem Platz auch extrem viel Spaß. Sutton und Bowles sind beides Kandidaten, die vor der Saison betrachtet Cut- oder Trade-Kandidaten für in oder nach der Saison waren, also Stand jetzt gehe ich nicht mehr davon aus, dass man sich proaktiv von ihnen trennen wird derzeit, aber grundsätzlich wären das auch realistische Möglichkeiten gewesen, wenn man jetzt sich vor die Saison setzt, so zumindest mein Eindruck zum damaligen Zeitpunkt gewesen.
Gut, dann sind wir soweit durch. Wir haben noch eine kleine Sache für euch da draußen, bevor wir uns von der Folge verabschieden. Und zwar wollen wir noch ein Gewinnspiel für Weihnachten ankündigen. Und ich glaube, da hat der Nichols noch ein paar Informationen.
Ja, genau. Wir haben jetzt die ersten 3 Adventssonntage jeweils Collagen rausgehauen in den Gewinnspielen. Jetzt am 4. Advent, was auch gleichzeitig Heiligabend ist, also eine relativ kurze Adventszeit dieses Jahr, wird es ein T-Shirt geben, unterschrieben von Markus Kuhn, von Sebastian Vollmer und Patrick Chung, damals, als sie in Berlin zu Gast waren. Größe weiß ich jetzt gar nicht, aber ist auch egal, das ist ein unterschriebenes Trash Talk Patriots T-Shirt, wahrscheinlich eher was zum Einrahmen. Das wird auf jeden Fall jetzt die Tage online kommen, das Gewinnspiel. Wahrscheinlich auf Instagram, so wie die anderen Gewinnspiele auch. Und dann würde ich mal im Namen von Trash Talk Patriots auf jeden Fall was wollte ich sagen? Viel Glück wünschen, genau, das wollte ich sagen.
Genau, und der Klassiker folgt uns auf Instagram, markiert unter dem Beitrag, der wird wahrscheinlich im Laufe des Freitags jetzt online gehen, 2 Personen, ihr könnt das Ganze noch in der Story teilen, ihr kennt die Geschichte. Ansonsten grundsätzlich, wenn ihr Bock habt, uns zu folgen und up to date zu bleiben, was die Patriots angeht, dann könnt ihr das nicht nur über den Podcast, sondern auch eben über Instagram und Twitter, da sind wir viel unterwegs und dann könnt ihr da auch wirklich immer up to date bleiben, was euer Lieblingsteam angeht. Dann Jules, danke.
Und Patreons? Patreons haben doppelte Gewinnchance, ne? Nicht vergessen.
Ach so, ja, sowieso. Also checkt auch nochmal Patreon ab, da habe ich ja Montag schon Werbung für gemacht. Lasst uns auch gern noch einen kleinen Obolus da unter dem Weihnachtsbaum. Jules, danke, dass du dabei warst. Hat Spaß gemacht. Euch viel Erfolg. Wie gesagt, ich habe nichts dagegen, wenn ihr uns schlägt. Mal gucken, ob es mit den Playoffs bei euch klappt. Hat uns gefreut, dass du mit am Start warst und dir gebühren die letzten Worte.
Ja, erstmal vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung. War auch mir eine große Freude, sehr viel Spaß gemacht mit euch. Hab immer wieder auch im gemuteten Zustand herzlich lachen müssen. War toll. Danke für die Wünsche für einen weiteren Saisonverlauf. Wenn man in die Historie schaut, auch eher unüblich zwischen Patriots und Broncos, aber ich denke, dafür sind wir auch weit genug weg vom tatsächlichen Tagesgeschehen vor Ort, dass wir da ohne große Animositäten drangehen können.
Die Wunden allen sind langsam geheilt.
Allen Zuhörerinnen und Zuhörern viel Erfolg bei dem Gewinnspiel, wer alles mitmacht. Und ja, ich kann mich nur bedanken, wünsche uns allen ein schönes Spiel, schöne Weihnachtsfeiertage, sofern es die Leute betrifft. Möge das Spiel auch vor allem verletzungsfrei bleiben. Ansonsten passt auf euch auf, lasst euch gut gehen und mit dem Mailer Salut. bin ich raus.
Vielen Dank, macht's gut, bis dahin, ciao, ciao.
Frohe Weihnachten.